Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich am ungewohnten Mittwochabend um 21.22 Uhr zur Stammtisch Episode Nummer 81. Wir haben ein bisschen Schwund, lieber Alex, sowohl am Stammtisch als auch in der Laune der Löwenseele, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es ist alles anders heute und alles schlechter. Ohne Anja mit drei Löwenniederlagen im Hinterkopf. Ich hatte schon mal mehr Bock auf Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich sehe das persönlich eher so als, haben es doch schon mal als Selbsthilfegruppe bezeichnet, wenn der Durchhänger da ist. Vielleicht können wir uns gegenseitig einigermaßen Auftrieb geben, ich weiß es nicht. Wenn ihr euch fragt, wo Anja ist, Anja macht irgendwas richtig in ihrem Leben. Denn die ist
sehr
mal wieder
richtig,
im Urlaub,
glaube ich.
Ja, die ist mal wieder im Urlaub und sie verdient es sich ja auch. Es ist nicht so, dass wir es ihr nicht gönnen. So ist es ja nicht. Aber sie schafft es dann auch oftmals dort Urlaub zu machen, wo, nennen wir mal, das WLAN nicht so stabil ist.
Ja, aber auch das ja eigentlich vorausschauend geplant, weil wenn du im Urlaub bist, ist es ja, oder gibt es ja eigentlich nichts Entspannenderes, als keinen Handyempfang zu haben.
Ja, also wir hatten
also
zwar Kontakt
alles,
zu ihr.
Alles richtig gemacht. Ja aber sehr sporadisch.
Ja, Zitat, es ist schon eine Herausforderung, dass die WhatsApp-Nachrichten laden.
Ja. Und beneidenswert.
Ja, vor allem dann hätte man, sie hat sich quasi auch so gesehen direkt die Chance genommen, dieses Spiel heute im Breisgau zu sehen.
Und auch das beneidenswert.
Sehr beneidenswert, denn der Löwe erlebt seinen Breisgau, würde ich jetzt mal sagen. Das war nämlich genauso, wie wir es nicht haben wollten. Aber Stammtisch ist auch das hier und heute müssen wir ein bisschen was runterspülen, glaube ich. Also Prost, Stammtischgemeinde.
Prost.
Also das ist jetzt auch wirklich so ein bisschen Live-Reaction. Ne? Also der Abpfiff ist jetzt so halbe, dreiviertel Stunde her.
Wir hatten kein Vorgespräch vor dieser Aufnahme, deswegen alles ungefiltert heute.
Ausnahmsweise, als ob wir jemals irgendwas gefiltert hätten. Aber natürlich gibt es mal den ein oder anderen Austausch. Aber heute wirklich komplett ungefiltert, wir beide hier. Ja, es ist erstmals kassieren die Löwen unter Michael Köllner drei Niederlagen in Folge und das auch noch am Jubiläum, 3 Jahre Michael Köllner bei 60 München. Und erstmals rutscht 60 in dieser Saison aus den ersten 3 Tabellenplätzen raus. Allerdings folgerichtig. Ganz einfach folgerichtig, ja. Weil das war heute, ich würde fast sagen, die schlechteste Saisonleistung zusammen mit dem Spiel in Bayreuth.
Nicht nur heute, die 5 der letzten 6, so rum.
Der Lex, also ist heute zu Stefan Lex kommen wir vielleicht auch noch, keine Ahnung.
Heute ist überall der Wurm drin. 5 der letzten 6 Halbzeiten waren einfach nicht gut. Die erste Halbzeit gegen Saarbrücken, die war sehr gut, finde ich, unglücklich verlaufen. Du hast Daniel Batz im Tor, der halt 2, 3 Dinge einfach rauskratzt, die andere vielleicht nicht rauskratzen, ein Marco Hiller vielleicht, aber alle anderen halt nicht. Und alles andere war eines Aufsteigers absolut nicht würdig. Mit dem Tiefpunkt heute, da gebe ich dir recht. Also Bayreuth war schon sehr schlecht. Gut, jetzt muss man sagen, Bayreuth war der Tabellenletzte, deswegen ist das nochmal ein bisschen blamabler, da zu verlieren. Freiburg ist eine Spitzenmannschaft in dieser Liga, aber die Löwen haben es ihnen schon sehr, sehr leicht gemacht.
Das ist das große Problem. Also ich bin bei dir. Du warst ja am Montagabend bei München TV zu Gast, durftest dein Buch vorstellen. Es ging aber natürlich auch um 60 München. Und du hast einen ziemlich wahren Satz gesagt. Du knabberst mehr an der Niederlage gegen Bayreuth als an der Niederlage gegen Saarbrücken. Und das unterschreibe ich komplett. Denn beim Tabellenletzten darfst du nicht verlieren mit den Ansprüchen, die ein 60 München hat.
Du gegen darfst nicht so verlieren.
Vor allem darfst du so nicht verlieren. Aber zu Hause gegen Saarbrücken, das einfach technisch versiert ist, an guten Tagen auf Augenhöhe mit den Löwen agiert, so ein Spiel kann es geben. Und angesichts zumindest von 45 Minuten Leistung, wo du es halt einfach verpasst, deine Überlegenheit in Buden umzumünzen, so ein Spiel kannst du mal verlieren. Aber ich sag mal auch, du könntest sogar beim SC Freiburg 2 verlieren in der aktuellen Verfassung, wie sich der Sportclub präsentiert. Übrigens Respekt an die Arbeit, die da im Breisgau geleistet wird, also anscheinend im gesamten Verein. Das ist schon beeindruckend. Das muss ich mal
eigentlich
mal ganz
eigentlich sagen. Der erfolgreichste Fußballverein in Deutschland, wenn man die erste und zweite Mannschaft zusammennimmt.
Ja.
Die erste Mannschaft spielt um die Champions-League-Plätze mit in der Bundesliga und die zweite Mannschaft spielt so gut, wie sie spielen kann, nämlich ist ein Spitzenteam in der dritten Liga, mehr geht nicht. Und das ist schon bemerkenswert, ja.
Ja.
Muss man auch an dieser Stelle mal einwerfen. Ja.
Und auch da kannst du verlieren. Und auch da kommt es wieder auf das Wie an. Ja, das 0:1 fiel früh und dass das psychologisch extrem ungünstig in der aktuellen Löwenverfassung ist, müssen wir nicht drüber reden. Dass dieser Schuss wahrscheinlich bei 8 von 10 Fällen so nicht reingeht, geschenkt. Auch das kann passieren. Aber es ist halt nun mal nicht die Erklärung, dass danach einfach nicht wirklich viel anderes dabei rauskommt. Also
es ja, aber und auch das Tor darf nicht fallen, finde ich,
ja.
Das 0:1. Weil da geht es wieder darum, Handlungsschnelligkeit, keiner rückt raus aus der Kette, geht auf den Torschützen drauf, wer war es, ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr parat, auf Kehl. Jeden Fall Kehl, genau, der halt auch schießen kann. Ich meine, der kann den Ball noch anschauen, der kann noch sagen, ah, okay, da ist das Ventil, den lege ich mir nochmal ein bisschen zurecht, dann binde ich mir noch den Schnürsenkel und dann ziehe ich ab. Also da war ja überhaupt keiner, der mal draufrückt. Und dann kommt halt so ein Tor raus. Natürlich muss er den erstmal so treffen, aber ja, er hat die Möglichkeit dazu gehabt, sich den Ball genauso hinzulegen, wie er braucht, weil eben keiner hingeht und weil Erik Thallig marschiert irgendwo in den im berühmten Halbraum neben ihm her, geht auch aus der Kette rückt keiner raus. Und dann sind wir beim Thema Handlungsschnelligkeit. Handlungsschnell bist du dann, wenn du von dir selbst überzeugt bist, wenn du mit Selbstvertrauen auftrittst. Und das tun die Löwen momentan einfach nicht, weil sie im Kopf blockieren.
Ja, irgendwie. Mein großes Problem ist tatsächlich, dass wir ja schon gesehen haben, was 60 München zu leisten imstande ist. Ich sag mal, wir waren geflasht von der Leistung, zumindest über 45 Minuten gegen den SC, gegen den MSV Duisburg. Wir waren über 90 Minuten über die kämpferische Leistung gegen Wien Wiesbaden, indem man wirklich einen direkten Kontrahenten niedergerungen hat, waren wir ebenso angetan. Wir haben ja in dieser Saison schon Sachen gesehen, wo wir sagen, yo, das ist eines Aufstiegskandidaten würdig.
Ja.
Und nur wenige Zeit später siehst du eben Sachen, ja, wie soll man das sagen?
Vor allem jetzt so geballt innerhalb von 1,5 Wochen. Die Entwicklung ist alles andere als gut.
Ja.
Ich meine, da braucht man nur auf die Ergebnisse schauen.
Ja, muss man einfach auch ganz, ganz deutlich sagen. Und ja, es ist ein wirklich doofes Jubiläum für Michael Köllner. Es gibt einfach nichts zu feiern. Ich gucke mal ganz kurz hier auf die Bilanz. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, Transfermarkt, glaube ich, hat das Ganze noch nicht aktualisiert. Ich gehe mal davon aus, dass hier ein Spiel noch fehlt. Dann sind das 129 Spiele, von denen hat er 65 gewonnen, 31 unentschieden und jetzt 33 Niederlagen. Ich kann jetzt auf die Schnelle den Punkteschnitt nicht nachrechnen. Er liegt ungefähr bei 1,7 irgendwas. Das ist absolut respektabel. Ich falle jetzt einfach auch mit der Tür ins Haus und ich frage es wirklich bewusst provokativ. Müssen wir mittlerweile über Michael Köllner diskutieren?
Nein. Ganz klares Nein. Also da würde ich überhaupt nicht ansetzen. Ich glaube, dass es tatsächlich ein mentales Problem ist momentan. Du rutschst jetzt in so eine Spirale rein. Ich glaube, dass da das Saarbrückenspiel oder die erste Halbzeit im Saarbrückenspiel mitentscheidend war, weil du halt die Chancen hattest und den Ball nicht über die Linie bekommen hast. Und jetzt wird es von Minute zu Minute schwerer, finde ich. Und heute war es halt wirklich mit zunehmender Spieldauer echt ein offensiver Offenbarungseid. Man hat ja Freiburg einfach überhaupt nicht in Verlegenheit bringen können. Kein einziges Mal so wirklich. Außer vielleicht dieser Schuss von Deichmann da kurz nach der Halbzeit. Aber ansonsten fehlen da irgendwie die Ideen auch nach vorne. Und ja, also ich glaube, dass das zu einem großen Teil im Kopf stattfindet, weil, wie du gesagt hast, wir haben es in dieser Saison ja schon oft gesehen, dass sie es könnten.
Die Frage, die ich mir aber persönlich parallel dazu stelle, wie kann es denn dazu kommen? Weil hat die Mannschaft davor überperformt?
Das ist
jetzt
die Frage.
Oder sehen wir jetzt das wahre Gesicht? Oder war es das wahre Gesicht, das wir schon gesehen haben und jetzt ist eine Unterperformance da? Dann müsste man aber auch die Frage stellen, wie kann es dazu kommen? Ich persönlich sage zumindest, ich würde auch Michael Köllner nicht anzählen. Aber man muss zumindest richtig, richtig unangenehme Fragen stellen dürfen. Und das ist auch bitter notwendig. Und
ich sage mal so. Was hat Michael Köllner denn gesagt beim Magenta Sport? Ich habe die Interviews nicht gehört, hast du sie angehört, ja.
Also das war die einzige Absprache, die wir getroffen haben, dass ich mir die Interviews noch antue. Also Michael Kölner hat sich als Erster auch den Fragen gestellt, er hat wirklich frustriert gewirkt. Nochmal mehr, als man es vielleicht von ihm kennt. Er hat davon gesprochen, dass man zwei blöde Tore gefressen hat, dass die letzte Konsequenz gefehlt habe und man grundsätzlich zu harmlos agiert hat. Man hat die Umschaltmomente, die Chancen, die sich gegeben haben, einfach weggegeben. Man hat zwar den Ball erobert, aber der nächste Pass hat dann wieder nicht gesessen. Mhm. Und er spricht davon, dass man sowohl ein Ergebnis als auch eine spielerische Krise hat. Also das hat er klar benannt und das kann ich nur so unterschreiben. Und vielleicht gleich noch eins drauf, auch als einziger Spieler am Magenta Sportmikrofon hat sich Stefan Lex geäußert. Und er hat natürlich auch von einem schlechten Start gesprochen, dass so ein Schuss nicht immer reingeht. Das ist vollkommen klar. Dass man insgesamt zu kompliziert gespielt hat, dass man zu einfache Fehler gemacht hat. Man hat generell gesamtmannschaftlich zu vieles vermissen lassen. Und er hat aber auch gemeint, draufhauen bringt jetzt nichts. Man muss jetzt gemeinsam den Bock umstoßen. Und 5 € ins Phrasenschwein. In dem Zusammenhang gab es auch Nachfragen nach dem Anhang, weil ich sehr, sehr gespannt war. Wie ist die Reaktion bei den durchaus jetzt für einen Mittwochabend bei bescheidenem Wetter angereisten Löwenfans. Und
dann auch noch mit vollem Kofferraum, offenbar.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Und ich war wirklich gespannt. Und zuerst habe ich mir gedacht, oh, die Mannschaft stand so ein bisschen konsterniert vor der Löwenfan-Kurve, Ecke, wie man es halt im Dreisamstadion kennt, der laut vielen, vielen Berichten ja der schlechteste Gästeblock im Profifußball.
Ja. Ich war noch nicht da, aber es schaut schon von der Sicht her eher ungünstiger aus.
Ja, ich sag mal, die aktive Fanszene hat mittlerweile ja, ich sag mal, den Tipp X oder keine Ahnung, dass man einfach da in den Oberrang geht.
Ja.
Das ist auch definitiv richtig. Sind zwar Sitzplätze, kostet ein bisschen mehr, aber du siehst wenigstens was. Und die Mannschaft stand zuerst ja ziemlich konsterniert vor der Kurve, wirklich, also wie die Salzsäulen erstarrt. Ich hatte dann zuerst den Eindruck, oh, jetzt kippt die Stimmung gewaltig. Da waren ziemlich viel, also nicht nur konsternierte Gesichter in der Kurve, sondern da waren auch richtig angefressene, vollkommen verständlich. Und ich dachte mir so, wird schwierig. Und was mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht hat, dass dann plötzlich wieder angefangen wurde, einmal Löwe, immer Löwe zu singen, zu applaudieren und 60-60 Sprechchöre gekommen sind. Das geht quasi in dieselbe Richtung, wir müssen da jetzt gemeinsam rauskommen. Wir sind beide seit Ewigkeiten Löwenfans, wir wissen aber, wie schnell so eine Stimmung kippen kann, grundsätzlich. Ich hatte befürchtet, dass es dazu kommt heute, nach den letzten Spielen. Ist aber nicht passiert. Also es ist mehr nochmal ein Schulterschluss, aber
Bedenken hatte ich gar nicht, ja, ehrlich gesagt.
Ganz kurz noch. Ja. Jetzt habe ich den blauen Faden verloren. Ich glaube aber, dass es auch so ein kleines, wie soll ich sagen, Ultimatum ist es komplett das falsche Wort, aber so dieses, wir stehen hinter euch, aber macht euch klar, wir sind gerade extrem sauer. Und deswegen wird dieses Spiel gegen Essen so wichtig. Da muss man jetzt was bringen, weil ansonsten gehst du mit einer richtig beschissenen Laune in die Winterpause. Und das, glaube ich, gilt für den gesamten Löwenkosmos. So, sorry.
Umso größer ist der Druck natürlich am Montag. Wenn du das Spiel verlierst, dann das könnte den Weg der weiteren Saison weisen, glaube ich, dieses Spiel. Aber ich hatte jetzt nicht die Bedenken, dass da irgendwas kippen könnte, weil man muss ja schon immer unterscheiden, will die Mannschaft und kann sie nicht oder kann sie nicht, weil sie nicht will, so wie es teilweise in Zweitliga-Zeiten war. Da gab es ja oft mal Beschimpfungen auch dann aus dem Block oder so, auch zu Recht oft. Aber jetzt ist das ja eine andere Situation. Die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie sich für den Verein den Arsch aufreißt. Und so eine Krise, mein Gott, die kommt. Die wird wahrscheinlich auch die SV Elversberg zum Beispiel mal treffen, auch wenn die durchmarschiert momentan. Aber so solche Phasen wird es geben. Das Wichtige ist halt, dass die Phase nicht allzu lang dauert. Aber da drauf zu hauen jetzt, wie Stefan Leck sagt, das wäre ja in der Situation wirklich das falsche Signal.
Wir haben in den letzten Wochen regelmäßig über Spieltage gesprochen, wo viel für 60 gelaufen ist, wo 60 auch, wenn man gestolpert ist, mal weich gefallen ist. Dieser Spieltag ist genau das blanke Gegenteil. Nämlich jetzt, wenn man jetzt auf die aktuelle Tabelle blickt, von den ersten 8 Teams haben alle gewonnen. Nur 60 München hat verloren. 60 jetzt auf Rang Nummer 5 mit 29 Punkten aus 16 Spielen. Vorbeigezogen jetzt auch Wien, Wiesbaden und der erste FC Saarbrücken, der SC Freiburg 2 auf Platz Nummer 2. Also nochmal ziehe ich den Hut davor. Mhm. Das würde momentan aber auch heißen, Elversberg und Wien Wiesbaden steigen direkt auf als Erster und Dritter. Und Saarbrücken würde Relegation spielen. Soweit denken wir jetzt erstmal noch nicht. Nach 16 Spieltagen ist weder jemand aufgestiegen, noch abgestiegen, noch irgendwo festgesteckt. Aber
Elversberg hat jetzt schon 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das ist schon auch,
das ist schon irre. Echt
ein Polster.
Also man muss sich auch mal die Bilanz einfach mal auf der Zunge zu gehen lassen. 16 Spiele, 12 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen.
Wahnsinn, ja.
Was ist da los? Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, aber weil du die Tabelle gerade angesprochen hast, zwei Dinge. Ich würde jetzt auch nicht jeden Spieltag drauf schauen, ja, wie haben jetzt die anderen gespielt und der Verfolger hat unentschieden gespielt, und der hat für uns gespielt. Bringt ja nichts. Wir haben 29 Punkte. Es wird bei weitem nicht reichen, um sich jetzt auf die faule Haut zu legen und zu warten, bis die Saison vorbei ist. Deswegen, man muss dann immer auf sich selbst schauen. Und das Zweite, wenn man sich die ersten 8 Mannschaften in der Tabelle anschaut, dann hat 60 gegen die nur ein Spiel gewonnen. Mhm. Und das war das gegen Wien Wiesbaden. Gegen Mannheim hat man noch nicht gespielt, das muss man rausnehmen. Aber man hat gegen Viktoria Köln unentschieden gespielt, gegen Ingolstadt verloren, gegen Saarbrücken verloren, gegen Freiburg 2 verloren und gegen Elversberg verloren. Also man muss vielleicht diesen starken Saisonstart auch ein bisschen relativieren. Wir haben das ja öfter auch schon angesprochen. Das Auftaktprogramm war eher leicht auf dem Papier, auch dann in der Praxis. Und jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das Problem hatten wir ja letzte Saison auch schon, dass wir gegen die Spitzenmannschaften einfach viel zu wenig gepunktet haben. Und das zeichnet sich jetzt auch schon ein bisschen ab.
Ja, es zeichnet sich grundsätzlich auch wieder so ein bisschen ab. So, der Herbst ist nicht die Jahreszeit der Löwen. Und wir haben es auch schon mal gesagt, irgendwie gefühlt war der Wendepunkt so der Halbzeitpfiff gegen Duisburg. Wenn wir jetzt mal das W in Wiesbaden-Spiel ausnehmen, wo das war vielleicht, es war ein gutes Spiel, es war jetzt vielleicht nicht der Überleckerbissen, aber das ist bei so zwei Mannschaften auch etwas schwierig, die sich ja durchaus auf einem gewissen gleichen Level bewegen. Aber die Mannschaft dann so niederzuringen, das war von 60 richtig stark über 90 Minuten, auch wenn das vielleicht der ein oder andere relativiert gesehen hat. Ich bleibe dabei, das war mitunter die beste Saisonleistung.
Ja.
Und es ist ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie so die gute Stimmung irgendwie reinzubringen, weil es ist Bonjour Tristesse an der Grünwalder Straße. Die nächsten Tage werden jetzt müssen unruhig werden. Das ist Münchner Löwenpresse-Gesetz.
Ja.
Ja. Und es müssen unangenehme Fragen gestellt werden. Ein Thema, das in den sozialen Medien so ein bisschen andiskutiert wird, ist an Michael Kölner zu verbissen beim System. Weil irgendwie, also wenn bei mir, wenn ich irgendwo jetzt die Finger in die Wunde legen müsste, dann ist es das Mittelfeld. Weil da ist überhaupt kein Zugriff da. Nix.
Also ja, das stimmt. Die zweiten Bälle sind eigentlich das Hauptmanko momentan, dass du einfach da viel zu wenige Zweikämpfe gewinnst, gerade in diesen Situationen, wo es dann sowohl defensiv als auch offensiv um die zweiten Bälle geht. Und das sind oft die entscheidenden Szenen. Und das war gegen Bayreuth unterirdisch, es war heute unterirdisch, es war gegen Saarbrücken. Naja, die zweite Halbzeit war auch eher schwach, was das angeht. Also da, ja, ich weiß nicht, wo man da nachjustieren könnte, ob man wirklich eine Systemumstellung mal überdenkt. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
Einen lieben Gruß an den Datenlöwen, den wir gleich reinholen, der vor allem ein bisschen vorausblickt auf das nächste Spiel gegen Essen, aber der hat heute auch eine via Twitter etwas Interessantes rausgehauen. 60 verliert erstmal seit dem Frühjahr 2019 unter Daniel Birovka 3 Pflichtspiele in Folge. Damals waren es sogar deren 6. Ich hoffe jetzt mal, das wird nicht getoppt. Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass das nicht so kommen wird. In diesem Zeitraum gab es auch das letzte Mal 3 Partien in Folge ohne eigenen Treffer. Damals waren es sogar deren 4. Also das ist jetzt schon eine Leistungsdelle, wie wir sie selten hatten. Oder schon länger nicht mehr. Und,
Eben, das ist das Wichtigste, es ist auch eine Leistungsdelle. Es ist ja nicht eine Ergebnisdelle, sondern diese Ergebnisse fallen ja, also das heute gegen Freiburg, das Spiel hätte 0-4, 0-5 ausgehen können, muss man sagen.
Das hätte sich keiner beschweren dürfen, so, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und wenn wir jetzt mal richtig fair sind, und das versuchen wir ja an diesem Stammtisch trotz aller Emotionen, der Sieg in Osnabrück, sind wir uns mal ganz ehrlich, normalerweise muss das auch anders ausgehen, das schönt diese Bilanz tatsächlich noch ein bisschen. Ansonsten, also ich hätte mir ganz gerne ein bisschen mehr Feuerwerk auf dem Platz gewünscht, vielleicht so ein Feuerwerk wie auf den Rängen.
Ja, da ist mal, ich weiß nicht, ob die für Silvester sich schon eingedeckt haben irgendwo und da ein bisschen mehr mitgenommen haben vom Schwarzmarkt in Tschechien oder so. Keine Ahnung, aber das war, ja.
Also letztendlich, wenn man die Frage gestellt hat, wie viele Pyrotechnik bekommt man an einem Mittwochabend ins Dreisamstadion, war die Antwort beider Fanlager ja. Weil das war ja gefühlt, es war also eine Dauerbefeuerung. Am Anfang eher von den Freiburg-Fans, aber dann so über die letzten, sage ich mal, 70 Minuten war es halt einfach aus der Löwenkurve. Das war neblig ohne Ende, mal abgesehen davon. Und
das ist das, was ich nicht verstehe.
Ja.
Wir haben ja über Pyrotechnik schon öfter mal gesprochen hier und ich bin jetzt grundsätzlich der Meinung, dass da eher immer öffentlich auch mehr draus gemacht wird, als es eigentlich ist. Also ich bin, wenn das kontrolliert passiert und so, dann gerne. Aber das war ja alles andere als kontrolliert. Da hat jeder mal noch eine Fackel gefunden in der Hosentasche und hat die dann noch angezündet, bevor er es wieder mit heimnehmen muss. Also das war ja gerade und drüben, das hat nach nichts ausgeschaut. Da packt da wieder einer eine Fackel aus und da einen Rauchtopf. Ja, also entweder mache ich es gemeinsam und dann schaut es richtig geil aus oder ich lasse es komplett bleiben.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor, so hoppala, guck mal, was ich da noch gefunden habe in meiner Hosentasche oder in meinem Hoodie oder keine Ahnung, hinterm Block.
Öffnungen.
Keine Ahnung, Verein XY hat da eine Kiste vergessen, lass uns die mal leeren.
Ich weiß
es
nicht.
Ja. Mein Problem ist halt einfach, de facto, es ist verboten, es kostet Schweinegeld.
Aber es ist halt auch seit Jahren einfach ein Bauerntheater, muss man echt sagen. Die Fans brennen ab, der Stadionsprecher, ja, bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, Sie gefährden damit und bla bla bla. 5 Minuten später geht es weiter und wieder die Durchsage und wieder geht es weiter. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Das ist ja, entweder muss man es dann legalisieren oder halt dann wirklich sagen, einfach auch mal die Kontrollen vielleicht verschärfen. Also so ist es halt lächerlich.
Ja. Es war es ja auch nicht so, dass
ich bin weder ein Freund noch ein Feind davon, das muss ich dazu sagen. Also ich stehe dem eher neutral gegenüber. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die das abbrennen, wissen, was sie machen. Da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, aber ich bräuchte es nicht. So. Wenn es da ist, mein Gott, dann soll es da sein, aber dann halt in geordneten Zügen.
Ja, ich sag mal so, normalerweise spielt der SC Freiburg jetzt nicht vor so, die zweite Mannschaft nicht vor so einer Kulisse im Dreisamstadion. Wir haben es in der letzten oder vorletzten Folge haben wir es ja kurz angesprochen. Nachdem die erste Mannschaft bei RB Leipzig gastiert, war das quasi so diese Konterveranstaltung und wir boykottieren das Spiel in Leipzig und schauen uns stattdessen das Traditionsduell der zweiten Mannschaft gegen 60 München an. Es waren 5.700 Zuschauer. Jetzt könnte man sagen, dass der Ordnungsdienst vielleicht ein bisschen überfordert gewesen ist mit dieser Anzahl an Fans beim Spiel der zweiten Mannschaft. Andererseits muss ich dann ganz deutlich sagen, wenn dem so gewesen wäre, dann frage ich mich, das war eigentlich alles mit Ansage, dass da mehr Zuschauer kommen als sonst. Also aber das ist jetzt keine Erklärung, das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, aber das ist zumindest mal hier reingeworfen. Also stimmungsmäßig war das wahrscheinlich eines der besten Freiburg-2-Spiele aller Zeiten. Aber natürlich mit dem Ergebnis, ja, das normalerweise höher ausfallen muss, da waren noch ein paar höherklassige Chancen dabei. Und ein weiterer Punkt tatsächlich, bevor wir den Datenlöwen mal reinholen mit dem kleinen Vorausblick, was auffällig ist, woran wir uns zu gewöhnen oder woran wir uns gewöhnen wollten, weil es so ungewohnt ist, dass 60 nach jedem Rückstand zurückkommen kann, das ist momentan nicht der Fall. Wenn man in Rückstand gerät, dann hat sich dieses Gefühl wieder eingeschlichen, das wird nichts mehr. Und das ist ganz, ganz gefährlich auch für den Kopf. Also nicht nur für einen Fan, der das von außen beobachtet, sondern dieses Gefühl, wir drehen gerade keine Spiele. Das kommt jetzt nicht in jedem Spiel vor, dass du ein Spiel drehen kannst. Aber das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ich muss gerade über... Also den letzten Rückstand, den man dann nicht verloren hat, das war bei Viktoria Köln. Da hat man dann den späten Ausgleich noch gemacht.
Jesper Verlaat, ja.
Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wann war denn das letzte Mal, dass man in Rückstand geraten ist und man hat das Ding noch gewonnen. Also in dieser Saison war es, glaube ich, noch gar nicht der Fall.
Das muss irgendwann mich jetzt auch nicht Jahr erinnern, sein. Ja.
Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sage, nicht gut. Gar nicht gut.
Ja, es ist allgemein eine gefährliche Situation jetzt, weil wenn sich das einfrisst in den Kopf, dann können dir schnell alle Fälle davon schwimmen. Deswegen, das Spiel am Montag gegen Essen wird einfach ganz entscheidend, vor allem, weil natürlich die Winterpause extrem lang ist. Und dann ist es halt entscheidend, gehst du mit einer grottenschlechten Stimmung nach 4 Niederlagen in Folge in die Winterpause und ziehst diese Stimmung im schlechtesten Fall durch, zumindest in der Medienlandschaft in München wird sicherlich die Resonanz nicht unbedingt positiv sein und da werden auch die Fragen immer wieder kommen über den Winter, was ist denn jetzt 60, wie geht's weiter? Oder du gewinnst halt und im besten Fall springst wieder auf Platz 3 oder so und überwinterst da. Dann schaut es natürlich ganz anders aus. Deswegen wäre es wirklich gut, wenn da am Montag 3 Punkte rausspringen würden.
Ich glaube übrigens, dass ich das letzte Spiel gefunden habe, also ohne Gewehr. Ja. Es müsste das Spiel am 1. März gewesen sein gegen Kaiserslautern, als man nach 2 Minuten schon 0-1 hinten lag und dann doch noch 2-1 gewonnen hat.
Das könnte sein, ja.
Wäre jetzt die spontane Analyse, aber die genauen Analysen, die überlasse ich dann lieber den Datenlöwen, der ist da erstens besser aufgestellt, zweitens meistens auch ein bisschen besser vorbereitet und deswegen sind wir so happy, dass er Teil dieses Stammtisches seit einiger Zeit ist. Er ist nicht mehr wegzudenken und natürlich hat er uns auch diesmal etwas zukommen lassen und ich glaube, diesmal geht es vor allem um das letzte Profifußballspiel in Deutschland vor der WM und das ist natürlich am kommenden Montagabend auf Giesingshöhen gegen Rot-Weiß Essen.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Das letzte Heimspiel der Saison steht an. Montagabend auf Giesingshöhen gegen Rot-Weiß Essen. Gleichzeitig das letzte Spiel im deutschen Profifußball im Jahr 2022. Für uns ist es das erste Aufeinandertreffen mit den Rot-Weißen seit 15 Jahren und das erste Mal, dass wir nicht in der Bundesliga oder zweiten Liga gegen Essen spielen. Und die Löwenbilanz kann sich wirklich sehen lassen. Von 12 Duellen wurde nur eines verloren. Das war ein 0-3 in Essen im Dezember 1969 in der Bundesliga. In den letzten 8 Duellen gab es 6 Siege und 2 Unentschieden für 60 bei 17-2 Toren. Zuletzt blieb der Löwe sogar 4-mal in Folge ohne Gegentreffer. Gute Aussichten also, zumal der Jahresausklang für die Löwen zuletzt ein schöner war. In den letzten 6 Jahren wurde das letzte Saisonspiel vor dem Jahreswechsel nicht verloren, bei 4 Siegen und 2 Unentschieden. Und wem die Winterpause zu lange ist, der kann ja mal zur U19 gehen. Die spielt noch bis Anfang Dezember und das durchaus beachtlich in der A-Jugend-Bundesliga. Am Samstag gab es für den Aufsteiger einen 3-1 Auswärtssieg beim VfB Stuttgart und das nach 0-1 Rückstand. Bedeutet Platz 8 in der Tabelle. Erstmals seit Mai 2016 sind die Junglöwen damit vor den Bayern platziert. Die sind Zehnter mit 2 Punkten weniger, aber einem Spiel mehr. Und unter Haching steht sogar auf Abstiegsplatz 13. Erfolgreichste A-Jugend im Raum München, das ist doch Balsam für die Löwenseele.
Also Balsam habe ich an diesem Abend tatsächlich notwendig, es tut wirklich Not. Danke an den Datenlöwen, es hilft tatsächlich so ein bisschen. Also Bilanz gegen Essen sehr, sehr positiv und Fakt ist aber auch, wir brauchen oder der Löwenkosmos braucht ein Erfolgserlebnis am kommenden Montag, weil sonst gehst du mit einer, nennen wir es mal, suboptimalen Stimmung in die Winterpause, die diesmal ja wirklich sehr, sehr lange ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz doof gucken, wann dann die Rückrunde startet. Weißt du es gerade auswendig?
Ich glaube, 14. Januar gegen Mannheim.
Absolut richtig. Wow.
Weil ich es gerade vorher nachgeschaut habe.
Wenigstens gibst du es zu, dass du es, stimmt, 14. Januar dann in Mannheim. Es gibt auch dankbarere Auftaktgegner, aber das ist vollkommen wurscht. Also, wir haben dann knapp zwei Monate ist dann die Tabelle festgemeißelt. Und du hast ein gewisses Grundgefühl und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass du da zumindest ein Erfolgserlebnis mitnimmst und das ist allesamt nie so easy, denn Essen hat sich gefestigt in der Liga, hat keines der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele verloren.
Sind richtig gut drauf, ja.
Die haben den Lauf. Also das ist schon beeindruckend und alles andere als eine leichte
Aufgabe. Man muss das klar sagen, es spricht in dieser Situation wenig für 60 am Montag.
Ja.
Ist so.
Andererseits,
vielleicht, wenn man jetzt vielleicht, mal so ist das, vielleicht ist das ja genauso der,
die wäre richtige Ausgangssituation. Wäre nicht das erste Mal in den letzten zwei, drei Jahren, dass ein Spiel, wo man gesagt hat, naja, hopp oder top, aber eigentlich spricht nicht viel für 60, dass genau da etwas gerissen wurde. Also das ist auch meine Hoffnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist jetzt auch relativ wenig rational. Aber
es ist reines Gefühl, ja.
Man darf auch mal ein Bauchgefühl haben.
Ah, ja, ich habe aber auch keine, also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das klappen soll am Montag. Ich weiß auch nicht, mit welchen Spielern das klappen soll. Jetzt waren heute 6 neue dabei in der Startelf. Ja, und es ging ja eigentlich genauso weiter. Also da ist auch keiner dabei, der mal raussticht, der auch vorangeht, der mal das berühmte Zeichen setzt. Das ist alles so Einheitsbrei irgendwie und keiner, ja, normalerweise zieht man sich da ja dann gegenseitig raus oder so. Aber auf dem Platz war da nichts zu sehen heute.
Mein Problem ist tatsächlich, dass ich man kann ihnen ein gewisses Bemühen ja nicht absprechen, aber wir wissen alle, was bedeutet, sie bemühten sich redlich. Also wir wissen alle, was das bedeutet und etwas, was auch in den sozialen Medien aufgekommen ist, und das muss ich leider unterstreichen, die Körpersprache gefällt momentan nicht.
Man ist, es ging in Bayreuth los.
Man hat eigentlich das Löwentrikot mal ganz anders getragen. Das hat, ich sag mal übertrieben, deutlich gespannt von der breiten Brust. Und es hat auch den Gegner vielleicht nicht beeindruckt, aber es hat zumindest ein bisschen Eindruck geschunden. Das ist momentan nicht der Fall. Natürlich, jetzt können wir wieder sagen, dieses frühe Traumtor 0-1, ja, egal. Natürlich tut das nicht gut, aber grundsätzlich ist es einfach eine Art und Weise, wie 60 momentan auftritt, die jetzt nicht unbedingt Respekt einflößend ist.
Komische Körpersprache, das war in Bayreuth schon echt eklatant, finde ich. Gegen Saarbrücken war es dann wieder besser, zumindest in der ersten Halbzeit. Heute war eine Szene dabei, die eigentlich symbolisch war. Da stand schon 0-2, Philipp Steinhardt kratzt quasi einen Ball von der Linie oder grätscht in einen Schuss aufs leere Tor und verhindert damit das 0-3. Und das muss ja eigentlich eine Situation sein, wo er dann aufsteht oder wo auch ein Marco Hiller auf ihn zugeht und sagt, hey, jetzt, das nutzen wir jetzt für uns, dieses Momentum oder diesen Moment und hau nochmal alles rein, weil vielleicht ist das ein Zeichen, dass hier doch noch was geht. Aber das wurde hingenommen im Prinzip. Philipp Steinhardt ist aufgestanden und es ging weiter. So, es war irgendwie, keiner pusht sich irgendwie, sondern ja, irgendwie hat man es akzeptiert, dass das nichts wird. Und das ist halt das Bedenkliche. Und das ist, ja, eigentlich das Entscheidende momentan, die Körpersprache.
Also nach dem 0-2 war klar, der Kase ist bissen. Und Stefan Lax hat es zwar nicht 1-1 so nach dem Spiel gesagt, aber er hat gesagt, er hat es in andere Worte verpackt. Ich versuche es, nehmt es mir nicht übel, wenn ich es jetzt nicht 1-1 genau zitiere, aber er hat gesagt, nach dem 0-2 war klar, jetzt wird es ein weiter Weg. Das ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es die Umschreibung, eigentlich ist es durch. Nicht mehr. Ja. Und das Schlimme ist, du wirst dich da nur rausholen mit einem Erfolgserlebnis, und das Problem ist, du hast jetzt nur noch dieses eine Spiel gegen Rot-Weiß Essen.
Das ist das Gott sei Dank, muss man in dem Fall wieder Gott sei Dank sagen, die Winterpause kommt wirklich keinen Tag zu früh. Im besten Fall wäre sie schon 2 Wochen früher gekommen, dann würde man jetzt über den Tabellenzweiten 60 München diskutieren und wie er denn nach der Winterpause den Weg in die zweite Liga geht, aber das können wir uns jetzt erstmal abschminken.
Reden wir jetzt erstmal bitte nicht darüber. Jetzt, im Eishockey kennt man dann den Ausdruck, wir gucken Spiel für Spiel, weil da gibt es ja alle 3 Tage gefühlt ein Spiel bei diesen brutalen Spielplänen. Es bringt jetzt auch nichts. Du musst jetzt einfach gucken, Sven Hannawald, der berühmte Skispringer, hat einmal gesagt, ich mache einfach mein Zeug und guck, was rauskommt. Genauso musst du jetzt ehrlicherweise arbeiten. Und unangenehme Fragen, haben wir schon gesagt, muss man sich jetzt stellen lassen, und zwar auf ziemlich vielen Ebenen. Wir wissen, was die Mannschaft kann, und daran darf und muss sie sich messen lassen, meines Erachtens. Draufhauen bringt nichts. Alles zu verteufeln bringt auch nichts. Oder jetzt die Mistgabeln und mit die Mistgabeln zücken und die Fackeln anzünden und dann nach Giesing pilgern und dann Leute vom Hof jagen, bringt genauso wenig. By the way, ich finde es wieder ziemlich spannend, wie viele Internet-User jetzt aus ihren Ecken gekrochen kommen und Parolen raushauen. Also das ist ja nicht mal mehr Stammtischniveau. Das ist schon. Aber gut, dass das nur so am Rande als Beobachtung.
Da geben wir dem Affen jetzt keinen Zucker. Don't make stupid people famous,
heißt es. Nee, ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich sage nur, ich finde es bemerkenswert. aber Fakt ist, es ist geboten, jetzt nochmal kühlen Kopf zu bewahren. Voller Fokus auf dieses Essensspiel. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, da geht was. Weil es gehen muss und weil 60 in den letzten 2-3 Jahren durchaus in solchen Spielen oft, nicht immer, aber oft überrascht hat. Und wenn nicht am Montagabend bei Flutlicht auf Giesingshöhen und übrigens, wer das Spiel bei Magenta Sport anguckt, und es werden außer den 15.000 auf Giesingshöhen viele sein, weil das Duell 60 gegen RWE, das ist schon eines der Highlights der Saison für die dritte Liga. Voller RWE-Block und als Experte bei Magenta Sport mit dabei ein gewisser Sascha Mölders. Wir wissen alle, wo er herkommt.
Wo
er lange gespielt hat. Wer soll da auch anders mit dabei sein? Bin dann ziemlich gespannt auf seine Ausführungen. Wer höchstwahrscheinlich nicht dabei sein wird, ist Leandro Morgalla. Dem wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. Der hat eine Schienbeinprellung, so wie es aussieht. Es ist also Gott sei Dank nur eine Prellung, da ist nichts kaputt. Aber wir wissen selber, wie schmerzhaft eine Prellung sein kann. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Günter Korenzel hat gesagt, er wird uns zeitnah demnächst wieder zur Verfügung stehen. Jetzt, ich wage jetzt auch mal zu behaupten, man wird den jetzt wahrscheinlich eher gegen RWE zumindest nicht in der Startelf sehen. Das fände ich auch gut so.
Also, was ist auch zeitnah? Also nach einer Unterkörperverletzung wird er uns zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Ja, das ist halt egal.
Das neue Wording im Profisport, wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Kann man davon halten, was man möchte. Aber gut.
Das ist übrigens, weil wir gerade bei Sascha Mölders waren, der war zu Gast bei, wie heißt diese Sendung bei Sky? Ricardo Basile
moderiert. Mein Leben oder so? Irgendwas mit
meinem Leben. Meine Geschichte, genau. Ricardo Basile moderiert die, in Anführungszeichen. Also Ricardo Basile ist weit davon entfernt, Moderator zu sein. Ich weiß nicht, was er sein will. Auf jeden Fall war da Sascha Mölders zu Gast, beziehungsweise Ricardo Basile war bei Sascha Mölders zu Hause zu Gast. Und da hat Sascha Mölders, weil wir gerade bei diesem Vereinssprech und so sind, auch gesagt, er war halt der immer gesagt hat, was ist. Und er möchte heute, oder er ist froh daraus, aus diesem Profigeschäft zu sein. Weil wenn du ein Interview gibst, das ein bisschen aneckt, dann ist sofort der Verein da und gibt dir eine auf den Deckel. Das ist halt, ja, das schlägt sich da ja auch wieder bei so Meldungen, so Verletzungsmeldungen. Ja, nicht mehr angreifbar werden durch irgendeine kontroverse Aussage. Und das wird dem Fußball auf Dauer extrem schaden, glaube ich, weil er halt einfach nicht mehr greifbar ist für den normalen Fan. Ja. Das fängt leider ganz weit unten schon an und zieht sich halt dann durch nach oben, beziehungsweise es zieht sich von oben durch nach unten, so muss man sagen.
Es schadet dem Fußball doch jetzt schon. Schauen wir uns die ersten zwei Ligen an. Ja. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, 60 sieht sich ja selber nicht als Drittligist, sondern mindestens als Zweitligist, so, zumindest auch so vom grundsätzlichen,
Champions-League-Teilnehmer. Mindestens.
Also vom eigenen, entschuldigt den Ausdruck, die dicken Eier in Giesing, ja, die sind halt weiterhin noch da. Das merkt man natürlich jetzt bei solchen Art und Weisen der Außendarstellung schon auch ein bisschen. Ich will das jetzt weder gutheißen noch schlecht reden, aber gewisse Ansprüche liest man halt so zwischen den Zeilen halt einfach auch raus. Und ich finde es schade dem Ganzen. Wir wollen immer Typen haben, an denen wir uns reiben können. Deswegen sind wir ja grundsätzlich von der sportlichen dritten Liga ja eigentlich ganz angetan. Wissen aber auch grundsätzlich, muss es nach oben gehen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab.
Und es geht aber genauso nach oben, wenn ein Spieler mal ein Interview gibt, das nicht nur aus allgemeinen Plätzen besteht. Mhm. Das wird der sportlichen Entwicklung keinen Abbruch tun. Im Gegenteil vielleicht. Aber das werden wir nicht ändern können. Deswegen.
Nein, und das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Recht viel mehr, glaube ich, können wir an diesem späten Mittwochabend einfach zur Gesamtsituation um 60 München eigentlich nicht sagen. Das ist es, wirklich das Gefühl, was wir hier direkt nach dem Spiel bei Freiburg 2 haben. Leider oder Gott sei Dank naht die Winterpause. Wir werden uns nach dem Essensspiel auf alle Fälle mal nochmal hier an diesem Stammtisch treffen. vielleicht mal ein kleiner Vorausblick. Alex, du, ich mache jetzt nicht das große WM-Thema auf, aber wie ist so dein Gefühl Richtung WM? Guckst du nicht, guckst du mit Bauchschmerzen? Weißt du, dass du dich zu dem ein oder anderen Spiel angucken hinreißen lassen wirst, sei es aus Langeweile oder sei mal, weil man drüber stolpert, weil keine Ahnung, gerade Spanien gegen Portugal spielt. Ich weiß noch nicht,
ob eher die das, gegeneinander spielen. Eher das. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kategorisch nicht schaue. Das wäre, glaube ich, verlogen. Bei gewissen Spielen werde ich mal, wenn ich hängen bleibe beim Vorbeiseppen, werde ich, okay, da spielt jetzt gerade Frankreich gegen, keine Ahnung, schaue ich mir mal kurz an, eine halbe Stunde. Aber dass ich jetzt sage, heute Abend 21 Uhr spielt Deutschland gegen Spanien, gut, das werde ich mir vielleicht sogar anschauen, mal schauen. Aber so ein anderes Spiel will ich jetzt nicht sagen, da muss ich jetzt auf der Couch sitzen und bei einem Bier das Spiel anschauen. Ich habe übrigens heute diese Doku angeschaut von Jochen Breyer im ZDF über
Katar. Das muss ich tatsächlich noch.
Sehr zu empfehlen. Beziehungsweise, wenn du vorhast, die WM zu schauen, dann lieber nicht angucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe null Vorfreude. Ich bin normalerweise schon jemand, der sich große Turniere gerne anguckt, trotz aller Nebengeräusche, die es gibt, weil es mir einfach so um diesen hochklassigen Sport geht. Ich bin mittlerweile auch davon entfernt zu sagen, keine Ahnung, Public Viewing, Massenveranstaltung. Nee, das ist es mittlerweile nicht mehr. Maximal mit ein paar Freunden zusammen auf die Couch, ein bisschen grillen und eben mein Spiel laufen lassen. Das ist dann mein Public Viewing mittlerweile. Aber auch das hat es abgenommen. Dieses Jahr ist es halt gleich null. Da steht dieses Turnier jetzt vor der Tür. Ich habe null Gefühl für diese WM. Ich finde sie, dass sie stattfindet, finde ich, ich sage ganz deutlich, scheiße. Ich sage aber auch ganz deutlich, Respekt, jeder, der den Boykott durchzieht. Ich kenne mich aber, dass ich irgendwann mal drüber stolpern werde und dann irgendwo hängen bleiben werde. Ja. Es wird definitiv nicht so sein, dass von morgens bis abends, was ich auch schon hatte, da jedes Spiel geguckt wird, und wenn es, keine Ahnung, Ghana gegen Südkorea ist oder Ghana gegen Iran oder Trinidad Tobago gegen Bermudas, ich weiß es nicht. Das Eröffnungsspiel. Katar gegen Ecuador, okay. Nein, ist jetzt egal, aber ich weiß, dass ich hängen bleiben werde, so ehrlich bin ich auch, aber es ist definitiv so, dass das dann so, das tangiert mich dann peripher. Beruflich vielleicht noch das ein oder andere Mal so ein bisschen in unserer Branche. Deswegen, jeder, der das boykottiert und das durchzieht, Chapeau. Jeder, der sagt, ich gucke es mir an, weil mich der Sport interessiert, genauso okay, ehrlicherweise. Jeder muss da seinen Weg finden, und ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal nochmal, sorry, mache ich jetzt einfach eine kleine Lanze auch für unseren Berufszweig brechen, denn die Aufgabe von Sportjournalisten ist es, von Sportevents zu berichten.
Ja.
Und die verdienen damit ihr Geld. Also die sind, glaube ich, diejenigen, die am wenigsten schuld daran sind. Wichtig ist nur, wie man berichtet und dass man kritisch berichtet. Das ist, glaube ich, das einzig wirklich Wichtige. In dem Zusammenhang...
Das ist auch das, was Jochen Breyer in der Doku gleich hervorhebt, so diesen inneren Widerspruch. Er wird von dieser WM berichten, aber er wird halt mit Bauchschmerzen berichten und wird auch über die Dinge berichten, die halt abseits des Platzes passieren oder halt falsch laufen.
Und das ist wichtig.
Ja.
Wichtiger denn je wahrscheinlich, weil dieses absurde Event, was es einfach ist, sorry.
Man kann es ja auch den.
Kritisch berichten.
Man kann es ja auch den Spielern nicht zum Vorwurf machen, dass sie
zu einer WM fahren wollen. Nein, auch
das ist ihr Beruf. Eine WM ist eine WM für einen Fußballer.
Ja.
Und da hast du in der Karriere, wenn es gut läuft, drei Möglichkeiten, bei einer WM dabei zu sein.
Wenn es richtig gut läuft.
Wenn es richtig gut läuft. Ja, und dann musst du jede Chance nutzen, und dann ist dir das im Zweifel ja erstmal egal, ob das in Katar ist oder in Brasilien. Was ich zum Beispiel, ich finde dieses Argument der Winter-WM, dass ja, diese Winter-WM, das geht ja gar nicht. Das wiederum finde ich einen fadenscheinigen Kritikpunkt, weil um den Winter geht es ja gar nicht. Irgendwo ist immer Winter. Also es ist eine sehr europazentristische Sicht auf die Dinge. Wenn WM im Sommer ist bei uns, dann ist in Brasilien und Argentinien immer Winter. Es sind aber auch Fußballnationen. Die werden sagen, oh, endlich mal eine WM im Sommer. So, da finde ich die Kritik überhaupt nicht angebracht. Die Kritik richtet sich einzig und allein gegen das Ausrichterland und die Vergabe der WM. Eine WM mal,
das darf Thema
nicht Winter in Katar WM, stattfinden.
Ja, das Thema Winter-WM ist nur deswegen so perfide. Ich bin grundsätzlich bei dir, weil ich sage, du musst das Turnier dann stattfinden lassen am Austragungsort, wenn es die klimatischen Bedingungen zulassen. Das Problem war nur, die WM war ausgeschrieben als Sommer-WM.
Ja,
sie wurde als Sommer-WM nach Katar vergeben, wo es 50 Grad im Schatten hat. Ja. Und das ist das Perfide. Und dann merkt man irgendwann nach ein paar Jahren, ups, ja, vielleicht sollte man uns mal über den Termin überhaupt mal Gedanken machen. Das ist das Perfide. Aber grundsätzlich an der Winter-WM hätte ich jetzt persönlich jetzt auch nicht das Problem. Wenn das, keine Ahnung, bestes Beispiel, Brasilien damals, hätte man dann mal gesagt, das ist mittlerweile zu krass von den klimatischen Bedingungen, lass uns das im Winter machen. Ich glaube, da hat keiner was gesagt. Ja. Das wäre komisch gewesen, natürlich. Aber es wäre irgendwie nachvollziehbar gewesen. Ich sag aber mal so, wenn Australien irgendwann die Fußball-WM austrägt, dann müssten wir uns auch über das Thema unterhalten.
Sowieso, genau. Aber da kann ich kurz spoilern, was die Doku angeht. Da ist ja auch Sepp Blatter, kommt da zu Wort. Und dann wird er gefragt von Jochen Breyer, ja, wieso hat man denn Katar überhaupt zugelassen? Also wieso hat man die Bewerbung von Katar zugelassen? Es war doch klar, dass es in Katar...
Den Clip habe ich gesehen.
Das ist doch klar, dass es in Katar im Sommer 50 Grad hat. Wieso lasse ich Katar für eine Sommer-WM bewerben? Dann hat Sepp Blatter gesagt, ja, also ganz ehrlich, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass die ernsthafte Chancen haben. Und dann irgendwann hat sich herauskristallisiert, da geht doch was mit viel Geld. Und dann stand man halt vor dem Problem plötzlich. Also sehr naiv. Ich glaube, dass Sepp Blatter auch nicht alles, was er sagt, oder sehr wenig, was er sagt. Aber ja, sehr zu empfehlen, diese Doku, auf jeden Fall.
Ja, zum Abschluss, weil wir das WM-Thema jetzt, das habe ich jetzt spontan aufgemacht, aber ich dachte mir, vielleicht ist das jetzt nicht verkehrt und ich mache das an zwei Auslösern tatsächlich fest, oder sagen wir drei. Erstens die ZDF-Dokumentation von Jochen Breyer. Zweitens die Protestaktion beim Spiel 60 gegen Saarbrücken im ganzen Stadion. Das fand ich beeindruckend, als die Flugzettel mit den Kreuzen verteilt wurde.
Sehr also plakativ und sehr anschaulich, das war wirklich gut, ja.
Da muss ich sagen, Chapeau, wir üben auch öfters mal Kritik an den aktiven Fanszenen, sage ich jetzt mal.
Uli Hoeneß würde jetzt sagen, wenn man sagen würde 15.000 tote Arbeiter, würde Uli Hoeneß sagen, ja, über 10 Jahre, das ist ja was anderes.
Ja, also das eben als Aufhänger auch, da muss ich sagen, Chapeau, das war mitunter wahrscheinlich das Plakativste, was wir an diesen Wochen an Protesten gesehen haben, die ja eigentlich bundesweit in fast allen Stadien zu sehen waren. Mhm. Und der dritte Aufhänger, und da ziehe ich alle Hüte, vor dem geschätzten Kollegen Thomas Fleischmann von Sky. Ich hoffe, vielleicht hat das der ein oder andere gesehen. Wenn nicht, also googelt einfach mal nach Thomas Fleischmann, Sky und WM. Ja. Der hat nämlich heute am Mittwoch seine Sendung anmoderiert mit den Worten: Laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Willkommen bei Sky Sport News. Das war sein Coming Out.
Und verdammt, das war vorher noch gar nicht bekannt.
Meines Wissens nicht. Also zumindest ich wusste es nicht.
Also mir wäre das auch entgangen, ja. Und es ist erstaunlich politisch für Sky, finde ich. Also das muss ich schon sagen, das überrascht mich.
Ja, absolut. Aber ganz ehrlich, ich ziehe alle Hüte davor, weil dieses Statement, das ist mutig, das ist laut und das ist nicht attackierend.
Ja,
aber subtil. Es macht alles klar. Und wie gesagt, ich ziehe alle Hüte vor dem werten Kollegen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Und so ist übrigens im Duktus auch die ZDF-Doku. Das muss man auch sagen. Nicht anklagen, sondern sehr, auch der innere Widerspruch wird oft offen quasi kommuniziert von Jochen Breyer. Und der ist ja auch sehr nah dran an den Kataris. Der kommt dann auch zu einem Top-Funktionär irgendwie nach Hause und so und lässt sich da quasi einführen in die katarische, Männergesellschaft. Und trotzdem, ja, er steht nie da und sagt, oh, da, die Kataris, du. Sondern immer alles sehr, sehr gemäßigt und wirklich sehr anschaulich und ohne den erhobenen Zeigefinger. Und das finde ich gerade in der Thematik ganz, ganz wichtig, weil da auch eben sehr viel mit dem erhobenen Zeigefinger passiert und das stößt viele Leute ab, glaube ich. Und du machst nur aufmerksam auf solche Sachen, wenn du es in einem guten Ton machst. Und da ist diese Doku wirklich perfekt, was den Ton angeht.
Genau das. Damit wollen wir dieses WM-Thema beschließen und wir beschließen damit auch diesen Stammtisch Folge 81, direkt nach dem Spiel von 60 München bei Freiburg 2 und Alex erhebt nochmal mahnend den Finger.
Ich will zwei Hinweise in eigener Sache geben. Flo hat es vorher schon angesprochen. Ich war bei München TV zu Gast am Montagabend, unter anderem mit Markus Schwabl übrigens, was ein ganz lustiges Aufeinandertreffen war, weil wir kannten uns nur aus dem Podcast bisher, aber wir haben uns sofort quasi Ich habe sowieso gewusst, wer Marco Schwabl ist, aber er hat auch gleich mich erkannt und so und haben schöne Gaudi gehabt.
Folge 50, wer es nachhören möchte.
Genau, ja, es war mit die lustigste Folge, glaube ich, die wir bisher aufgenommen haben und Marco Schwabl ist einfach ein geiler Typ. Genau, da war ich zu Gast, gibt es in der Mediathek nachzuschauen bei YouTube. Und am heutigen Donnerstag, also die Folge kommt ja am Donnerstag raus, wenn ihr es später hört, dann habt ihr leider Pech gehabt, aber am Donnerstag ist im Bayerischen Wald in Zwiesel, in meinem Heimatlandkreis, eine kleine Buchvorstellung meines Buches TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Wer vorbeischauen mag, darf gerne vorbeischauen. Es gibt, ja, wir reden ein bisschen über 60 natürlich auch, es geht jetzt nicht nur ums Buch. Ja, würde mich freuen.
Sehr schön.
19 Uhr geht's los, Eintritt ist frei. Natürlich.
Und den Alex gibt's zum Anfassen.
Der Eintritt kostet den Verstand, heißt es immer so.
Ja, bei 60 definitiv. So, haben wir es immer doch noch auf ein bisschen gute Laune auf der Schlussgeraden rausgekommen. Dann wollen wir diesen Stammtisch beschließen, es sei denn, wir haben noch einen Shortcut. Ich hätte jetzt keinen mehr.
Nee.
Dann grüßen wir die Anja. Erhol dich gut.
Salam alaikum, oder wie sagt man?
Ja, genau. Ja, oh Gott. Mein Opa, der muss sagen, Salam alaikum, ich zahle, wenn ich vorbeikomme. Fragt mich nicht, in welchem Zusammenhang, aber das ist mir hängen geblieben. Nein, ich glaube, was Quintessenz des heutigen Abends, die Löwenlaune ist nicht gut, aber es bringt nichts, die Flinte ins Korn zu werfen. Versucht es alle noch ein bisschen ruhig zu bleiben. Blinder Aktionismus hat selten für gute Sachen an der Grünwalder Straße gesorgt, deswegen unbequeme Fragen ja, Kritik ja, unsachliches Gebäsche nein. Also bleibt sauber, bleibt kühl im Kopf, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und trotz allem bleibt vor allem eins: Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.